Ja, ihr habt das mitbekommen. Wir gehen derzeit im Gemeinschaftsgottesdienst durch den Römerbrief. Wir studieren momentan einen Abschnitt, in dem der Apostel Paulus zeigt, dass wir Menschen den Zorn Gottes verdient haben. Letzten Sonntag haben wir gehört, dass sogar diejenigen, die das mosaische Gesetz nicht haben, die das Alte Testament nicht kennen, von Gott für ihr Leben zur Verantwortung gezogen werden. Denn was man von Gott erkennen kann, ist auch unter ihnen offenbar, schreibt Paulus. Die Schöpfung, in die wir hineingestellt sind, ist wie ein Theater, wie ein Spiegel für die Gegenwart Gottes. Und obwohl Gott unsichtbar ist und wir ihn nie völlig begreifen können, will er in der Gestalt der sichtbaren Schöpfung wahrgenommen, erkannt werden und auch geehrt werden. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit, schreibt der Prophet Jesaja. Und wir Menschen, wir wissen das. Wir können das nicht nur an der Ordnung der Welt ablesen, sondern Gott bezeugt sich uns auch in unserem Gewissen. Wir nehmen uns als Geschöpfe wahr, als Geschöpfe, die vor ihrem Schöpfer und vor anderen Geschöpfen verantwortlich leben sollen. Und da stellt sich natürlich eine wichtige Frage, wenn Paulus das so schreibt und das alles so klar ist, ja, warum beten nicht alle Menschen Gott an? Und Paulus gibt auf diese Frage eine Antwort. Er sagt, wir sind alle so unvernünftig, dass wir unserem Schöpfer keinen Raum geben. Eigentlich sollten wir ihn ehren, indem wir von einer tiefen Abhängigkeit von ihm leben. Aber wir unterdrücken die Wahrheit und wir leben lieber nach unseren eigenen Vorstellungen. Das ist vergleichbar mit einem seelischen Abwehrmechanismus, der uns Entlastung verschaffen soll. Gott wird verdrängt, Gott wird verleugnet, weil wir nicht wollen, dass Gott Gott ist. Wir möchten die Dinge selbst in die Hand nehmen. Wir meinen, Gott raubt uns die Freiheit, das zu tun, was für uns wichtig ist. Und so beschreibt Paulus unseren Stand vor Gott, unseren natürlichen Stand. Er sagt, wir haben uns von Gott entfremdet. Und doch wird deutlich am Römerbrief, dass Gott noch nicht seinen ganzen Zorn über die Sünde dieser Welt ausschüttet, sondern das schiebt er auf den Tag der Heimsuchung, auf das letzte Gericht. Und da ist es spannend zu lesen, dass Paulus sagt, Moment mal, der Zorn Gottes ist doch schon da, nicht in dem Sinne, dass Gott sofort all das Böse richtet, was in dieser Welt geschieht. Stellt euch mal vor, jeder, der lügt, würde sofort umfallen, so wie in der Apostelgeschichte 5. Ich wüsste nicht, wie viele Leute da noch rumlaufen würden. Gott wird eines Tages Gericht halten, aber zeichenhaft bis dahin immer auch wieder richten. Und so zeigt Paulus, er wird uns Menschen uns selbst überlassen, unseren eigenen Begierden hingeben. Er zeigt auf, der Apostel, dass dort, wo unsere Beziehung zu Gott auf der Vertikalen gestört ist, dass das Auswirkungen hat auf unser Miteinander, auf unseren Umgang miteinander und mit der Schöpfung auf der Horizontalen. Die Folgen der Gottesverdrängung beschreibt Paulus in unserem heutigen Text. Der steht in Römer 1, die Verse 24 bis 27. In den ausliegenden Bibeln ist das die Seite 174 im hinteren Teil der Bibel im Neuen Testament. Ich lese das Wort Gottes. Römer 1, Abvers 24. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber entehren. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, Denn bei ihnen haben Frauen den natürlichen Verkehr ausgetauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Männer mit Männern Schande über sich gebracht und den Lohn für ihre Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Ich möchte diesen Text in drei Punkten mit euch betrachten. Erstens, wenn wir Menschen unseren Herzen folgen. Zweitens, Homosexualität als Ausdruck verdrehten Begehrens. Und der dritte Punkt, wir alle brauchen Rettung. Wir starten mit dem ersten Punkt, wenn der Mensch seinem Herzen folgt. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, wir haben seit einigen Wochen unten im Foyer ein Display stehen, auf dem in die Stadt hinein zum Beispiel hingewiesen wird auf Veranstaltungen, die wir als Gemeinde anbieten. Und ab und zu ist auch so ein kleiner geistlicher Impuls dabei. Und jetzt stand lange der Spruch auf dem Display, folgt nicht eurem Herzen. Ein interessanter Gedankenanstoß, der heutzutage unglaublich provokativ wirkt. Wir hören ja überall das Gegenteil. Höre auf dein Herz, folge deinem Herzen. Das wird gesungen in den Liedern, es wird vermittelt in den Filmen. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich das in Seelsorgegesprächen schon gehört habe. Ich weiß, das ist falsch. Ich weiß, dass das, was ich tun will, Gott nicht möchte. Aber ich habe da so eine tiefe Sehnsucht in meinem Herzen. Ich muss die einfach wichtiger nehmen als das, was Gottes Wort sagt. Nicht immer muss das, was unser Herz uns sagt, falsch sein. Aber wir sollten auch nicht überrascht sein, wenn unser Herz, unser eigenes Herz uns verführt. Der König David hat ernsthaft darum gebetet, dass sein Herz rein gemacht wird von Gott, weil er weiß, dass natürlicherweise sein Herz unrein ist. Und die Bibel fordert uns ständig dazu auf, unser Herz zu prüfen. Wir müssen täglich sozusagen unser Herz wieder auf Kurs bringen, indem wir es mit Gottes Wort füllen und unserem eigenen Herzen Gottes Wort sagen, damit unser Herz, die Schaltzentrale unseres Lebens, wirklich auf Kurs bleibt. Und Paulus gibt uns in unserem Abschnitt ein anschauliches Beispiel dafür, was passiert, wenn die Menschen ihren selbstsüchtigen Herzensbegierden nachgeben, wenn wir uns selbst überlassen bleiben. Es gibt da so etwas wie ein Ursache-Wirkung-Prinzip. Menschen können ohne Gott leben, sie dürfen das tun, was sie wollen, aber es rächt sich. Sie müssen, so sagt es Vers 27 ausdrücklich, sie müssen dann die Rechnung für ihre Verirrungen bezahlen. Sie schaden sich selbst. Ich kriege das so ab und zu mit, wie auch bei uns in der Gemeinde über diese große Frage diskutiert wird, ja, haben wir Menschen eigentlich einen freien Willen? Das ist ja wirklich eine der Top-Fragen, vor allen Dingen in christlichen Kreisen. Und vielleicht hilft uns dieser Text, das so ein bisschen tiefer zu verstehen. Der Mensch hat nach Paulus die Freiheit, seinen eigenen Begierden nachzugehen. Er kann anhand dessen, was er will, entscheiden. Der Punkt ist freilich, sein Begehren ist in gewisser Weise gefangen im eigenen Horizont des Herzens. Ich will das mal, weil das ein bisschen kompliziert ist, an einem Bild versuchen zu erklären. Stell dir vor, du bist auf einem Schiff und du kannst dich auf diesem Schiff frei bewegen. Du kannst dort tun, was dein Herz begehrt. Das Problem ist, es ist ein Piratenschiff. Und auch wenn du dich auf Deck frei bewegen kannst, wenn du deine Entscheidungen triffst, du wirst den Kurs des Schiffes nicht ändern, weil am Steuerrad sitzt oder steht jemand anderes. Verstehst du das Bild? Du kannst deinem Herzen frei folgen, aber dein oder auch mein Herz will natürlicherweise gar nicht das, was Gott gefällt. Dein Herz ist, so sagt Paulus, verfinstert. Und es versperrt sich dem Wirken des Heiligen Geistes. Du kannst ohne Geist Gottes gar nicht erkennen, was Gott von dir möchte. Und deshalb will Gott in unser Leben eingreifen. Er will uns, so sagt das schon das Alte Testament, er will uns ein neues Herz schenken, ein Herz, das für das Wirken des Heiligen Geistes empfänglich ist und unser Leben auf Gott ausrichtet. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, Homosexualität als Ausdruck verdrehten Begehrens. Als Beispiel für Leidenschaften, die Gott entehren, führt Paulus die Sexualität an. Er hätte hier auch andere Dinge nennen können und er macht es auch gelegentlich in den anderen Lasterkatalogen. Da spricht er von Habgier, von Diebstahl, von Streitsucht. Aber hier führt er die Sexualität an. Und wer die Predigtserie über den ersten Korintherbrief verfolgt hat, der weiß auch, warum das so ist. Was wir mit unserem Leib tun, sagt etwas darüber aus, was wir lieben. Und die Korinther, die waren der Meinung, unsere Seele gehört ja zu Gott, wir sind ja Kinder Gottes, also können wir mit dem Leib machen, was wir möchten. Und Paulus sagt, nein, nein, ihr habt ja was falsch verstanden, Leib und Seele gehören zusammen und ihr wisst doch, dass euer Leib Tempel des Heiligen Geistes ist. Und wenn ihr Menschen seid, die mit dem Heiligen Geist beschenkt sind, dann lebt bitte auch so, wie es der Heiligkeit Gottes entspricht. Und Paulus führt hier nicht nur die allgemeine Sexualität an, er spricht ganz konkret davon, dass Männer und Frauen den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen vertauscht haben. Die lateinische Bibel spricht an dieser Stelle von contra naturam. Es geht also um ein Verhalten, das sich gegen die Ordnung wendet, die Gott der Natur gegeben hat. Es geht um gleichgeschlechtlichen Verkehr. Es gab es fast 2000 Jahre lang keine Diskussion darüber, ob hier von Homosexualität die Rede ist oder nicht. Paulus bringt eine Überzeugung zum Ausdruck, die den Juden in der Antike längst vertraut war, die war selbstverständlich. Nach dieser traditionellen Sichtweise ist die Sexualität verortet in der Ehe zwischen Mann und Frau. Es geht um einen Liebesbund zwischen einem Mann und einer Frau. Das ist die Gemeinschaft, wo die Sexualität hineingehört und diese Gemeinschaft soll auch offen sein dafür, Nachwuchs zu empfangen. Demnach ist also Homosexualität nicht mit dem Willen Gottes vereinbar. Aber genau diese Sichtweise lehnen heute etliche Bibelausleger ab. Nicht, weil die Bibel sich verändert hat oder weil wir irgendwie neue Erkenntnisse zur Auslegung gewonnen haben. Die Ursache liegt ganz woanders. Das hat etwas zu tun mit einem gesellschaftlichen Druck, der aufgebaut wurde in den letzten Jahrzehnten. Die Regenbogenkultur, die möchte nicht nur toleriert werden. Dazu sind wir ja bereit, dass wir die Kultur tolerieren. Sie erwartet von uns, dass wir sie akzeptieren und dass wir sie aktiv mit verbreiten. Sie wartet darauf, dass wir die Bibeltexte, die Homosexualität als Sünde thematisieren, dass wir die umdeuten. Und deshalb haben einige moderne Bibelausleger eine Unterscheidung eingeführt zwischen einer guten Homosexualität und einer schlechten Homosexualität. Die Homosexualität, die Paulus hier problematisiert, das sei eine Homosexualität, die etwas mit Gewalt zu tun habe. Da geht es um ein Machtgefälle, um Abhängigkeiten, vielleicht auch um sexuellen Missbrauch zwischen dem Herrn und seinem Sklaven. Aber darüber hinaus gäbe es eine gute Homosexualität, die auf Freiwilligkeit beruhe. Sie wird zwar in der Bibel nicht ausdrücklich genannt, aber wenn wir genau hinschauen, ist es das, was dem Willen Gottes entspricht oder was Gott zumindest duldet. Der inzwischen verstorbene nordelbische Bischof Ulrich Wilkens hat genau diese Position vertreten in einem ganz bekannten großen Römerbrief-Kommentar, der im Jahre 1978 erschienen ist. Dort sagt er in einer Fußnote, dass man die Aussage des Paulus heute so nicht mehr annehmen könne. Am Ende seiner Amtszeit als Bischof ist Ulrich Wilkens schwer krank geworden. Er hat eine ganz heimtückische Krebserkrankung bekommen, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und wer sich da so ein bisschen auskennt, weiß, dass die Prognosen da sehr schlecht sind. Aber wie durch ein Wunder ist Ulrich Wilkens geheilt worden. Und Gott hat ihn durch die Krankheit aus einem geistlichen Schlaf heraus geweckt. Und er nutzte die verbleibenden 30 Jahre, um seine eigenen Bücher zu korrigieren im Blick auf die Bibelauslegung. Und er hat eine Neuauflage seines Kommentars herausgegeben und er hat diese Fußnote, in der er gesagt hat, so kann man das heute nicht mehr sehen, die hat er rausgelöscht und er hat in einem offenen Brief erklärt, warum er das gemacht hat. Er sagt dort, genau die Sexualakte, die in Römer 1, Vers 26 beschrieben werden, sind es, die in der ganzen Bibel als Gräuel bzw. als Schande verurteilt werden. Das ist der biblische Befund. Der Gesamtheit des biblischen Zeugnisses wird praktizierte Homosexualität ohne Ausnahme zu den Verhaltensweisen gerechnet, in denen die Abkehr des Menschen von Gott zum Ausdruck kommt. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Wir alle brauchen Rettung. Die Bibel beschreibt die Macht der Sünde so groß, als so stark, dass wir allein da gar nicht rauskommen. Paulus geht an Stellen so weit, dass er sagt, er wird von der Sünde regiert. Er tut genau das Gegenteil von dem, was er will. Die Art der Tatsünden steht dabei gar nicht im Vordergrund. Die Bibel sagt uns in letzter Diagnose, dass das Sündersein das Problem ist. Also nicht die einzelne Sünde, die ist natürlich auch ein Problem, aber die Bibel schaut tiefer. Sie diagnostiziert, dahinter steckt das Problem, das viel größere Problem, dass wir eine gestörte Gottesbeziehung haben. Wir haben uns von Gott abgewandt, wir sündigen, weil wir von Gott wegleben und wir können uns abstrampeln, wie wir möchten. Wir kommen aus diesem Dilemma von uns selbst nicht heraus. Wir können versuchen, uns auf dem Piratenschiff gut zu benehmen. Solange der Piratenkapitän das Sagen hat, fahren wir in die falsche Richtung, letztlich dem Untergang entgegen. Was wir brauchen, ist, dass jemand von außen eingreift und das Steuerrad in die Hand nimmt. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von zwei Mäusen, die in ein Glas, ein großes Glas hineinfallen, in dem Sahne ist, also leckere, süße Sahne. Und die Frage ist, wie kommen die Mäuse jetzt wieder raus? Die eine Maus strampelt so ein bisschen und dann stirbt sie. Und die andere Maus gibt nicht auf, strampelt immer weiter, ganz heftig. Aus der Sahne wird Butter und irgendwann kann sie dann aus dem Glas rauskrabbeln und überlebt. Schöne Geschichte, aber zum Bild oder als Bild für die Sünde passt eher ein Moorgebiet im Wald. Wenn du im Moor erstmal bis zur Brust versunken bist, hast du eigentlich keine Chance, da wieder rauszukommen. Und Strampeln verschlimmert deine Situation. Du gehst zwar nicht ganz unter wegen dem Auftrieb, aber wenn dir niemand hilft, unterkühlt dein Körper und du wirst dort jämmerlich erfrieren. Die Rettung im Moor muss von außen kommen, so wie die Rettung für unser Sündersein von außen kommen muss. Und die gute Nachricht ist, dass eben Gott genau das getan hat. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er uns aus unserer Verlorenheit herausrettet. Gott hat Christus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. So heißt es im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Ich mache jetzt mal einen ganz großen Sprung und gehe nochmal zurück in den 1. Korintherbrief, mit dem wir uns ja in den morgendlichen Gottesdiensten jetzt lange beschäftigt haben. Ich möchte einen Abschnitt vorlesen aus dem 6. Kapitel ab Vers 9. Also 1. Korintherbrief, Kapitel 6 ab Vers 9. Da schreibt Paulus an die Geschwister in Korinth: Macht euch nichts vor, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Auch ihr gehörtet zu denen, die so leben und sich verhalten, zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist unseres Gottes. Habt ihr genau zugehört? Habt ihr was gemerkt? Paulus schreibt hier an angefochtene Heilige. Die Gemeinde war in einer schwierigen Situation. Das haben wir jetzt wirklich verstanden. Sie hatten allerlei Probleme. Es gab Leute, die haben die Ehe gebrochen. Diebe gehörten zur Gemeinde, also ehemalige Diebe und Leute, die in homosexuellen Beziehungen gelebt haben. Aber Paulus sagt: Hey, das ist Vergangenheit. Ihr gehörtet mal dazu. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Christus ist in euer Leben gekommen. Er hat euch vergeben. Ihr seid jetzt Träger des Geistes. Ihr könnt gar nicht mehr so leben wie früher. Das alte Leben ist Vergangenheit. Gott hat was Neues gemacht. Ihr habt ein neues Leben geschenkt bekommen. Und ihr lebt jetzt wirklich in eine andere Richtung. An dieser Stelle drei kurze Appelle. Mein erster Appell wendet sich an jene, die Jesus noch nicht persönlich kennen. Solange Jesus nicht das Steuerrad deines Lebens übernimmt, kannst du kämpfen, wie du willst. Letztlich wirst du immer in die falsche Richtung fahren. Du brauchst eine Umkehr, du brauchst eine Beziehung zu Gott, und Jesus allein ist derjenige, der diese Brücke bauen kann, der die Beziehung zu Gott herstellen kann. Er möchte das, er lädt dich dazu ein, er sagt zu dir: Komm zu mir, der du mühselig und beladen bist, ich will dich erquicken. Höre auf diese Einladung. Jesus ist gekommen, um dich aus dieser Gottabgewandtheit herauszuretten und in eine lebendige Beziehung mit dem Vater zu bringen. Also das ist die wichtigste Frage deines Lebens. Wenn du da Klärungsbedarf hast, sprich gerne Matthias oder mich oder andere hier in der Gemeinde an. Du darfst das nicht aufschieben. Mein zweiter Appell wendet sich an Jesus-Jünger. Wenn du als Kind Gottes mit Sünde kämpfst, dann fliehe zu Jesus. Gott ruft dir zu: Die Macht der Sünde ist gebrochen. Stell dich nicht mehr der Sünde zur Verfügung. Lass dich in keinem Bereich des Lebens mehr zum Werkzeug des Unrechts machen. Denke daran, dass du ohne Christus tot warst. Ich bin in dein Leben hineingekommen. Ich habe dir neues Leben gegeben. Und ich habe dir meinen Geist geschenkt, der dich dazu befähigt, meinen Willen anzunehmen und zu leben. Und schließlich noch ein Appell an jene Jesus-Jünger, denen es gerade richtig gut geht und die so ein bisschen leicht hochmütig auf die herunterschauen, die da gerade wahnsinnig zu kämpfen haben, die da irgendwie merken, ihnen wird gerade der Teppich unter den Füßen weggezogen, sie wissen nicht so richtig, wie es weitergehen soll, und wir sind so schnell dabei, dann auf andere herabzusehen und uns dabei besser zu fühlen. Der Galaterbrief sagt: Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm zurecht. Aber mit einem sanftmütigen Geist. Und dann sagt er noch, und ihr, die ihr geistlich seid, achte auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Ich kenne Gemeinden, die mit bewundernswerter Sorgfalt am biblischen Gebot festhalten, aber die die Augen vor den Nöten und Kämpfen sexuell angefochtener Geschwister verschließen. Und wenn wir mit Gesten der Selbstverständlichkeit sexuelle Reinheit einfordern, dann entsteht schnell der Eindruck, als wenn wir Christen in dem Bereich nicht zu kämpfen hätten, als wenn ich der Einzige wäre, der dort seine Nöte hat. Thema ist ja sowieso schambesetzt. So kann sich ganz schnell eine pharisäische Gesinnung einnisten, ein doppelter Standard. Vordergründig ist alles geklärt, aber hinter dem Vorhang des Lebens sieht es ganz anders aus. Wir brauchen eine andere Kultur, eine Kultur, die von Gnade und Gebot geprägt ist. Das ist eine evangeliumsgemäße Kultur. Das Gebot zeigt uns unsere Übertretungen und es treibt uns zum Kreuz. Und die Gnade macht uns Mut, dass wir uns mit unseren Sünden ins Licht hinein bewegen und Vergebung gerne suchen und in Anspruch nehmen. Ganz konkret, wir brauchen Brüder und Schwestern, die Angefochtene in ihren Kämpfen begleiten, die also ihre Lasten in Beichte und Fürbitte mittragen. Gemeinschaft und echte Freundschaften gehören auch dazu. Viele Angefochtene leben isoliert und einsam, und so eine Einsamkeit ist schmerzhaft und sie treibt manchmal in die Verzweiflung oder auch in das sexuelle Abenteuer. Eine Gemeinde, in der Gemeinschaft ernst genommen wird, kann hier wunderbar unterstützen. Ich fasse zusammen. Wir haben uns heute mit den Folgen der Gottesverdrängung befasst. Paulus zeigt gleich zum Einstieg seines Römerbriefes, dass die Abkehr von Gott Folgen hat für unser Miteinander. Gottes Gericht, Gottes großes Gericht ist auf die Zukunft beschränkt. Aber schon jetzt kann er zeichenhaft Gericht üben, und Gericht erleben wir auch dort, wo sich Gottes Zorn gegen die Sünde insofern wendet, dass wir die Folgen der Sünde selber tragen müssen. Wenn wir Menschen uns selbst überlassen leben, wenden wir uns ab von dem, was Gott will. Wir leben nach unserem eigenen Begehren und wir entwürdigen unsere Leiber. All das ist Folge der Gottabgewandtheit. Und damit ist erwiesen, dass die ganze Welt vor Gott schuldig ist. Wir kommen da selbst nicht mehr raus, indem wir versuchen, Gutes zu tun. Aber es gibt Hoffnung. Gott hat eingegriffen und er hat eine andere Gerechtigkeit offenbart. Es gibt also nicht nur die richtende Gerechtigkeit Gottes, es gibt auch die freundliche, die sich erbarmende Gerechtigkeit. Gott hat seinen Sohn gesandt. Er nahm die Sünde, deine und meine Sünde, auf sich. Er sühnte sie am Kreuz. Jesus wurde durch den Vater auferweckt und er lädt jetzt als gekreuzigter und auferstandener König dazu ein, ihm zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Und allein die im Glauben oder allen, die im Glauben, wird seine Gerechtigkeit zugerechnet. Sie stehen nicht mehr unter dem Gericht oder unter dem Zorn Gottes, sondern sie haben das ewige Leben. Und dieses ewige Leben fängt im Hier und Jetzt an. Ich kann es nicht verstehen, wie Leute denken, das Evangelium sei ein Ticket und ich kann jetzt 50 Jahre vielleicht so leben, wie ich möchte, aber ich habe ja das Ticket für den Himmel. Wenn du verstanden hast, was das Evangelium ist, dann fängst du jetzt an, Jesus zu lieben und das zu tun, was er möchte. Und du lebst so, dass der Vater sich daran freut. Die Beziehung zum Vater ist ja wiederhergestellt durch Jesus. Die Kraft des Evangeliums rettet und sie verändert. Amen. Ich bete noch mit uns. Unser himmlischer Vater, wir danken dir so sehr für dein wunderbares Evangelium. Wo sollen wir Zuflucht finden, wenn nicht bei dir, unserem barmherzigen Gott? So wie du Israel nachgegangen bist, so hast du auch uns gesucht, hast uns gerettet und in deine Gemeinde eingefügt. Du hast unsere Schuld vergeben und uns eingekleidet mit der Gerechtigkeit deines Sohnes. Und so dürfen wir mit dir, dem heiligen Gott, innige Gemeinschaft haben und unter deiner Herrschaft leben. Was für ein Tausch. O Herr, schenke, dass wir nicht bei uns selbst stehen bleiben. Du hast deinen Geist gesandt, damit er unser Leben auf dich und dein Reich ausrichtet. Lass uns in dieser neuen Woche erleben, dass dein Geist uns die Kraft gibt, dir in den ganz konkreten Herausforderungen unseres Lebens zu vertrauen. Amen.